die Menschen werden traurig, wenn sie denken, sie machen Sport und können dann mehr essen und dann nehmen sie weiter zu, weil sie es nicht richtig einschätzen konnten und ihnen eben dann doch gerne in der Yellow Press sowas erzählt wird. Ne? Also wenn man sich das anguckt in den einschlägigen Zeitschriften, dann hat man ja so das Gefühl, okay, es ist ja ganz einfach abzunehmen. Nee, ist es leider nicht.
Cardiotraining wie unser geliebtes Laufen ist nicht nur gesund, sondern auch der schnellste Weg, um Pfunde zu verlieren. So predigen es zumindest Fitnessprogramme, Lifestyle-Zeitschriften und Sportgurus auf Social Media gleichermaßen. Und so wird es uns ja auch von klein an beigebracht. Sportlich und schlank geht Hand in Hand. Wer kennt's nicht? Blöd nur, dass das nur die halbe Wahrheit ist. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Aussage Cardio macht schlank ein sehr großer Mythos ist. Manche Studien behaupten sogar, dass der Kalorienbedarf von Couch-Potatoes derselbe ist wie der von extrem aktiven Menschen. Okay, das sorgt jetzt vielleicht erstmal für große Verwirrung, aber keine Panik. Wir gucken uns in dieser Podcast-Folge ganz genau an, was Cardio wirklich mit dem Körper macht. Sportwissenschaftlerin und Ernährungsmedizinerin Professor Dr. Dr. Christine Joisten von der Sporthochschule Köln knöpft sich mit uns die hartnäckigsten Mythen vor und korrigiert das falsche Bild, das wir immer noch vom Cardiotraining haben. Wir erfahren, was Cardio kann und was es nüchtern betrachtet eben nicht kann. Freut euch mit mir auf eine äußerst spannende Folge. Ich bin Elliot aus der Redaktion und damit let's go. Christine, willkommen zurück bei uns im Podcast, darf ich dieses Mal ja sagen. Wie geht's dir?
Ah, sehr schön. Freue mich wieder bei dir zu sein und freue mich, dass du dich freust.
Ja, nee, die letzten beiden Folgen waren ganz super. Deswegen dachte ich mir, es wird Zeit für eine neue Folge. Ich habe noch einmal nachgeschaut. Unsere letzte gemeinsame Folge haben wir Anfang dieses Jahres rausgebracht. Januar 2024 war das Jahr. Genau, und das war auch eine super motivierende Folge mit Tipps, um irgendwie gesünder zu leben. Und ich dachte, da knüpfen wir vielleicht mal an. Und ja, wir haben ja auch ein super spannendes Thema heute. Deswegen umso schöner, dass du Zeit hattest und nochmal Lust hattest, zu uns in den Podcast zu kommen.
Ja, sehr gerne und sehr große Lust sogar.
Ja, sehr, sehr schön. Ich bin wirklich gespannt, was da heute so rauskommt. Da sind auf jeden Fall noch viele Fragezeichen bei mir. Wir haben ja noch eine andere Folge aufgenommen. Das war letztes Jahr, eine Folge über unseren Stoffwechsel. Da haben wir so ein bisschen die Mythen rund um den Stoffwechsel aufgeklärt. Da würde ich auch unseren HörerInnen an dieser Stelle mal empfehlen, sich vielleicht die Folge auch nochmal reinzuziehen, falls sie noch nicht kennen. Weil ich finde, dass das beide so fast ein bisschen aufeinander aufbaut oder zumindest miteinander verwandt ist, die beiden Themen. Weil wir heute ja mit den Mythen rund um ja das Cardio-Training aufräumen wollen. Ich habe da zumindest so ein bisschen den Eindruck, und da kannst du mich auch gerne korrigieren, aber dass sich so die Meinung in den letzten Jahren zum Thema Cardio ein bisschen verändert hat. Also als Kind habe ich das noch so mitgekriegt, dass Cardio bzw. Laufen auf jeden Fall als Nonplusultra beim Abnehmen zum Beispiel gehypt wurde. Und heutzutage habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht mehr so eindeutig ist, ob Cardio zum Beispiel auf das Gewicht wirklich so den krassen Einfluss hat. Ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, kannst du ja vielleicht auch mal deine Einschätzung als Wissenschaftlerin geben. Hast du auch den Eindruck, dass sich das Bild auf Cardio verändert?
Ja, es ist auch schwierige Frage, weil ich verändert definitiv sicherlich eher erweitert als verändert oder als im Negativen verändert und vielleicht auch realistischer betrachtet. Also das, was du gerade angesprochen hast, dass das Nonplusultra beim Abnehmen ist, das ist ja generell so. Und deswegen knüpfen wir, glaube ich, auch wirklich gut an dieser Stoffwechselfolge an. Durch Sport oder durch Bewegung nimmt man ja sowieso nicht so wahnsinnig viel ab. Und da reiht sich eben Ausdauertraining und Cardiotraining gut ein. Und vieles aus diesem unglaublichen Hype hinter Ausdauertraining kommt daher, dass man früher besonders gerne Ausdauertraining gemacht hat, weil es so gut steuerbar ist. Ne? Man geht nicht hoch in die Intensitäten, man hat die Herzfrequenz zur Steuerung und man hat nicht die Sorge, dass bei einem hochintensiven Krafttraining oder wie beim hochintensiven Krafttraining, so man das Gefühl hat, man macht den Blutdruck so hoch, dass vielleicht irgendein Gefäß im Kopf platzt. Also man sah das ja jetzt auch immer wieder bei den Kraftathleten der Olympiade, was die an Power haben, ne? Und welche rote Rübe die dann entwickeln. Und das ist natürlich das, was man beim Ausdauertraining nicht hat. Aber da werden wir sicherlich nochmal zu kommen, ist Ausdauertraining eben auch nicht gleich Ausdauertraining. Auch da gibt es verschiedene Formen und es gibt verschiedene Intensitäten. Und Genau, und diese Sachen können wir gleich gerne, glaube ich, nochmal so dezidiert ein bisschen ausarbeiten.
Ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Vielleicht, um die Leute nicht ganz abzuschrecken direkt am Anfang, fangen wir mal mit ein paar positiven Auswirkungen an. Von Ausdauersport, von Cardiotraining. Gib uns doch da gerne mal eine vielleicht kleine Zusammenfassung, was Cardiotraining so Positives auf den, ja, was so positive Auswirkungen auf den Körper hat.
Also man hat vor allen Dingen eigentlich am Anfang geguckt, was macht es mit dem Herz-Kreislauf-System. Und auch der große Lehrer, den wir in der Sportmedizin hatten hier in Köln, der Professor Hollmann, hat immer so gesagt, der Körper ist so gesund wie seine Gefäße und Sport trainiert quasi die Gefäße. Und dann hat man auch sehr schön zeigen können, dass die Elastizität der Innenschicht in den Gefäßen dazu beitragen kann oder durch Training verbessert wird und dann dazu beitragen kann, dass diese Gefäße wirklich gesünder bleiben. Und man auch eben, wenn schon Gefäßveränderungen im Sinne der Arteriosklerose da sind, die sich auch verbessern. Also das war sicherlich so eine ganz bemerkenswerte Sache. Und man hat halt immer auch gesehen, was macht das denn mit den Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, also mit Bluthochdruck, mit Fettstoffwechselstörungen. Dann kam das große Thema Diabetes, das ist eben die Insulinsensitivität, also die Empfindlichkeit der vor allen Dingen der Muskelzellen gegenüber Insulin und damit der besseren Zuckerverwertung steigert und solche Dinge. Man hat gesehen, dass es, gehen wir mal ein bisschen weg von Herz-Kreislauf zum Hirn, dass es eben auch da zu einer zur Vermeidung von neurodegenerativen Erkrankungen kommt. Das heißt also nicht nur weniger Schlaganfälle, sondern eben auch Alzheimer. Dass es im positive Effekte bei Krebserkrankungen hat in der Prävention und Therapie. Das heißt, eigentlich ist Ausdauer, und das machte den Hype eben immer so groß, so ein Rundumschlagsmedikament. Ne? Ja. Aber eben nicht nur.
Ja, absolut. Also ich meine, das klingt ja auch erstmal alles total positiv. Das sind da alles total wichtige Dinge. Man sagt ja auch immer, dass es auf jeden Fall auch beim Alterungsprozess und so wichtig ist.
Genau.
Dass es uns das ganze Leben eigentlich ein bisschen begleiten sollte. Kann man dann sagen, dass Cardio so aus rein medizinischer Sicht eigentlich für alle Personen und vielleicht auch Altersgruppen empfehlenswert ist?
Also generell ist es so, jede Sportart und jede Bewegungsform ist zu empfehlen und angepasst auf den individuellen Zustand und abhängig von den individuellen Neigungen. Also wenn Menschen nicht gerne laufen gehen, müssen aber immer laufen, weil sie das Gefühl haben oder werden immer zum Laufen geschickt, was eben heißt, das ist das Gesunde. Da kann man sagen, nee, das stimmt so nicht mehr, da gibt es eben auch die Alternativen. Aber vom Grundprinzip her ist eben auch das Outcome, sage ich mal, des Ausdauertrainings, nämlich die kardiorespiratorische Fitness, die Ausdauerleistungsfähigkeit, eben auch ein Marker für gesund bleiben und gesund erhalten. Also von daher hat diese Perspektive darauf eben tatsächlich auch recht. Es ist aber eben, wie gesagt, nicht die einzige.
Okay. Gibt es da eigentlich auch ein Limit an zum Beispiel Aktivitätsminuten? Oder was heißt ein Limit? Vielleicht auch generell eine Angabe an Aktivitätsminuten an Cardiotraining, die da so gerade im medizinischen Bereich empfohlen wird?
Also man sagt, man gibt Empfehlungen aus. Man sagt eben überwiegend Ausdauertraining sollten an moderatem Ausdauertraining 150 bis 300 Minuten sein pro Woche. Das sind diese 30 bis 60 Minuten. Und das wird ja auch gerne übersetzt mit Laufen, ohne zu schnaufen.
Stimmt.
Nach oben hin ist aber eigentlich alles offen. Wichtig ist nur, dass mögliche Erkrankungen ausgeschlossen werden. Also die vielleicht eben unter höherer Intensität dann vielleicht sich fatal auswirken. Also wenn doch Durchblutungsstörungen da sind, von denen man nichts weiß, wenn irgendwelche erblich bedingten Herzerkrankungen da sind und solche Dinge. Also von daher sagt man im Grunde genommen, je mehr, desto besser. Aber es ist entscheidend, dass man das angepasst auf den individuellen Zustand macht. Ich würde gerne dazu eins noch mal vielleicht kritisch ergänzen, weil das so selten gesagt wird. Die Problematik, die ich immer sehe bei diesen Empfehlungen, ist, dass die ja angelegt werden an der Epidemiologie. Das heißt, man hat ursprünglich mal sich Harvard-Absolventen angeguckt, hat gesagt, wie viel verbrauchen die so an Energie durch was auch immer und hat daran damals abgeleitet, 30 Minuten an 5 Tagen in der Woche mindestens moderate Sport treiben. Also daher kommt es eigentlich und dann hatte man gesehen, okay, das sind ungefähr 30 Minuten Laufen und Joggen und so hat sich das empfehlungsmäßig durchgesetzt und umgesetzt. Und heutzutage ist es eigentlich mehr der Reiz des Sporttreibens, der da eine Rolle spielt und nicht mehr alleine nur das Ausdauertraining. Nur so durchzieht das eben alle Empfehlungen und man guckt eigentlich seltener. Und das finde ich sehr schade. Wie viel braucht denn jemand, ein Individuum, um gesund zu bleiben? Das kann bei dem einen wirklich 30 Minuten am Tag sein, das kann bei dem anderen aber vielleicht auch 25 Minuten sein und bei dem anderen 47. Also von daher ist es immer wichtig, auch das Individuelle in den Blick zu nehmen. Was ist gut für mich persönlich? Was schaffe ich auch?
Ja, super wichtig, dass du es an der Stelle ansprichst, dass es was man vielleicht schon direkt mitnehmen kann, dass man nicht so pauschalisieren kann bei dem Thema. Da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Du arbeitest ja auch mit Adipositas-PatientInnen oder kennst dich auf jeden Fall auch sehr gut aus mit dem Thema. Mhm. Wenn wir jetzt kurz schon mal bei Gewichtsreduktion reinschneiden in das Thema, inwiefern wird Cardiotraining da überhaupt eingesetzt? Ist das ein fester Bestandteil?
Also an sich ja, Bewegungstherapie generell ist eine der wichtigsten Säulen in der Adipositas-Therapie, auch in der Prävention. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, auch wieder über was wir reden. Also weil klassisches Ausdauertraining, Laufen, Schwimmen, Radfahren, das ist immer so der Dreiklang, der einem immer sofort einfällt. Wenn jemand aber wirklich 150 oder vielleicht noch mehr Kilo wiegt, dann ist das mit dem Laufen vielleicht schon für die Knie belastend.
Stimmt.
Dann ist vielleicht Nordic Walking besser. Dann wird auch gerne Schwimmen empfohlen. Beim Schwimmen ist aber das Problem, dass vielleicht gerade Damen, die eben mehr wiegen, nicht so gerne ins Schwimmbad gehen, weil man alles sieht.
Ja.
Und dementsprechend auch ist vielleicht auch das Radtraining, je nachdem, wie viel man da wiegt, die Hautreibung beim Fahrrad auch ganz schwierig. Sodass man da vielleicht schauen müsste, was kann jemand und baut vielleicht ganz anders über gymnastische Übungen erstmal Muskulatur auf, bringt das Abnehmen in Gang. Und das ist jetzt erstmal die rein sportliche Brille. Vom Grundprinzip her ist es halt so, dass man gar nicht so viel an Gewichtsreduktion durch Sport erwarten darf. Also es sind so etwa 2 bis 3 Kilo im Jahr, die allein durch Sport, ohne Ernährungsumstellung, ne, wirklich alleine durch Sport oder durch mehr Bewegung erzielt werden können. Und da gibt es eine schöne Analyse, die ist erstmal 2014 gemacht worden und 2018 wiederholt worden. Wie viel schafft denn Schritte, wenn ich alleine meine Schrittzahl pro Tag steigere? Das waren so bis zu maximal 1 Kilo, das man abnehmen konnte. Und das war auch so Zeiträume, 6 Wochen, 12 Wochen, 6 Monate. Und dann hat man das verglichen mit Ausdauertraining. Ausdauertraining hat immerhin 2 Kilo in diesem Zeiträum geschafft. Und Krafttraining hat nichts gemacht. Das war plus minus null. Und Ausdauer plus Kraft kombiniert, was ja eigentlich von den Empfehlungen her das Beste ist, was man so machen kann, dass man eben überwiegend Ausdauertraining macht, aber eben auch 2-3 Mal in der Woche Krafttraining. Dann, das waren auch die 2 Kilo, die das Ausdauertraining schafft und nur kombiniert mit einer ausgewogenen Ernährung. Das hat so 9 bis 13 Kilo in dem Zeitraum geschafft. Das heißt also, wenn ich über Bewegung rede und Abnehmen, muss man immer beide Säulen, auf der einen Seite Ernährungsumstellung, auf der anderen Seite eben den Energieverbrauch steigern, hochfahren. Und da hat das Ausdauertraining doch tatsächlich bis am besten abgeschnitten.
Ah, okay, in Kombination dann. Ja, ich meine, das ist auch ein bisschen ernüchternd, wenn man hört, es macht auch nur 1 Kilo mehr, Ausdauersport zu betreiben, als nur zu walken, sage ich jetzt mal. Das ist ja jetzt auch nicht gerade viel und sehr viel mehr anstrengend, aber wahrscheinlich für die meisten Leute. Deswegen gut, dass wir da an der Stelle schon mal die erste reale vielleicht Einschätzung haben. Ja, was sind denn vielleicht noch so Mythen, die dir so begegnen? Also das ist ja jetzt die eine, dass man halt allein durch Bewegung sehr viel Gewichtsverlust erzielen kann. Gibt es noch andere, die dir da so in deinem wissenschaftlichen Alltag über den Weg laufen?
Ich würde da gerne einmal noch mal was Nettes sagen über Gewichtsreduktion und Ausdauertraining oder überhaupt Sport. Vielleicht muss man aber, und das sagen die Leitlinien eben immer auch noch mal im Blick haben, was wir vorhin schon angesprochen haben, den positiven Effekt, weil der kommt ohne Gewichtsreduktion auch schon zustande durch Sport. Also nur, dass wir es mal hochheißen, alle denken, okay, sie müssen da gar nichts mehr machen, weil es nicht viel bringt.
Ja, ja.
An Mythen gibt es aber jede Menge. Ich glaube, das Lustigste, was mir immer wieder über den Weg läuft, oder lustig ist vielleicht gemein gesagt, aber was ich sehr amüsant finde, ist diese Frage bei Schwangerschaft und Laufen, also Schwangerschaft vorbei und dann stillen und joggen, ob die Milch dann sauer wird. Also das ist eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, die natürlich nicht stattfindet. Mhm. Also man sollte da auf eine ausgewogene Trinkmenge achten und solche Dinge. Das ist schon ganz eindrucksvoll. Also das ist sicherlich eins der wichtigsten Mythen. Ansonsten ist mit vielen Mythen eigentlich auch schon so aufgeräumt worden. Also die ob es wirklich besser ist als Krafttraining. Also wenn man da sich das anguckt, die Blutdrucksenkung wird, die ist da, ja, definitiv. Die ist auch im Komplexen, also kombiniert mit, was macht es gleichzeitig mit dem Stoffwechsel da. Aber es ist zum Beispiel bei Ausdauertraining eben nicht mehr, als wenn ich Krafttraining mache und solche Dinge. Ne? Also von daher muss man das eben auch sehr realistisch einsetzen. Aber dieses mit dem Stillen und der Milchsauer werden, das ist sicherlich einer der interessantesten Mythen.
Ja, super interessant. Tatsächlich kannte ich den vorher auch nicht, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz mein Thema, aber auch schön, das mal gehört zu haben und zu wissen, dass es nicht stimmt. Und
du hast nach Mythen gefragt.
Ja, das stimmt, ja. Und ich muss dir auch auf jeden Fall recht geben, dass ja auch das Krafttraining einen krassen Aufschwung, sag ich mal, erfahren hat. Mhm. Gerade was auch so scheinbar die medizinischen Vorteile davon sein können und dass eben nicht nur Cardio das Einzige ist, was uns da ja präventiv vielleicht auch unterstützt, um bestimmte Krankheiten und so nicht zu bekommen. Ja, das stimmt. Genau. Trotzdem ist ja würde ich sagen, so einer der verbreitetsten Glaubenssätze, auch gerade bei LäuferInnen, die vielleicht schon lange laufen oder auch die, die neu damit anfangen, also ich würde sagen, sowohl als auch, ist so ein verbreiteter Glaubenssatz, dass man mehr essen kann durchlaufen. Also, dass man quasi endlich irgendwie ohne schlechtes Gewissen dann doch den Kuchen und so zu sich nehmen kann. Dass man durch das Laufen irgendwie all die zusätzlichen Kalorien so ein bisschen wettmacht. Was ist da dran? Kann man durch härteres Training wirklich mehr essen oder scheinbar ist es ja nicht ganz so leicht?
Ja, ich atme schon. Wie sage ich das jetzt positiv? Ja. Also von daher, dieser Mythos, man kann durch Sport, durch Laufen mehr essen, und dieses Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Das sind alles so Dinge, die ja in diese Richtung gehen. Also de facto ist es so, um eine Tafel Schokolade essen zu können, muss man eine Stunde durch den Wald joggen. Und die Tafel Schokolade hat man, das sind ja ungefähr so 600 Kilokalorien. Mhm. Jetzt ist es natürlich auch immer eine Frage der Intensität, es ist eine Frage des Gewichts. Das heißt, das ist natürlich auch nur so eine pauschale Angabe. Ich sage ja auch immer ganz gerne, ich glaube, das habe ich beim Stoffwechsel auch schon erzählt, dass man 500 Schritte machen muss, um einen Würfelzucker zu verbrennen. Und ich glaube, wichtig ist einfach gegenüberzustellen, was habe ich verbraucht und realistisch einzuschätzen, kann ich das wirklich auch essen? Sollte ich das auch wirklich essen? Und der gesundheitliche Effekt von Sport, das hatte ich ja eben schon gesagt, ist völlig unabhängig von der Gewichtsreduktion, weil das viel filigraner sich abspielt. Und auch dieses Thema Fettverbrennung, das wir damals ja auch so angegangen sind, das ist eben auch viel filigraner. Das heißt nicht, ich schiebe den Burger oder die Pommes in mich rein und dann wird genau dieses Fett verbrannt. Das ist eben tatsächlich so ein Glaubenssatz, den man nicht oft genug betonen kann, weil die Menschen werden traurig, wenn sie denken, sie machen Sport und können dann mehr essen und dann nehmen sie weiter zu, weil sie es nicht richtig einschätzen konnten und ihnen eben dann doch gerne in der Yellow Press sowas erzählt wird. Ne? Also wenn man sich das anguckt in den einschlägigen Zeitschriften, dann hat man ja so das Gefühl, okay, es ist ja ganz einfach abzunehmen. Nee, ist es leider nicht. Ne? Ja. Ja, das muss man einfach so ein bisschen realistisch einschätzen. Und man kann das ja im Selbstversuch machen. Man kann ja so ein bisschen mal prüfen, was habe ich so gegessen, wie viel habe ich mich so bewegt und wie reagiert die Waage, wenn ich das mache und sich selber dann kennenlernen. Dann sind wir ja auch wieder beim Individuellen.
Ne? Ja, das stimmt, absolut. Ja, auf jeden Fall natürlich ein bisschen ernüchternd, aber wir wollen ja auch hier mal den Reality-Check machen. Deswegen sind wir heute auch ganz ehrlich an der Stelle. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz auf die Fettverbrennung eingehen. Also welchen Einfluss hat denn Cardio-Training auf die Fettverbrennung? Vielleicht können wir das auch gegenüberstellen, zum Beispiel mit dem Krafttraining, so einfach mal als Vergleich.
Ja, vielleicht einfacher ist es erstmal beim Ausdauertraining in verschiedenen Intensitäten zu denken, ne? Und wenn man sich das anguckt, schmeißt man ja sozusagen oben im Stoffwechsel erstmal Zucker rein. Der wird verbrannt bis zum Pyruvat um. Oh Gott, ich werde sehr kompliziert jetzt, ne? Du bremst mich, wenn das zu kompliziert wird. Aber es geht ja im Grunde genommen durch die Verbrennung von Kohlenhydraten und von Fetten um die Herstellung von ATP, Adenosintriphosphat, damit man eben diesen Muskelweichmacher hat, damit die Muskeln kontrahieren und auch wieder erschlaffen können. Also die Muskelfasern sozusagen auch die Energiebereitstellung dadurch oder die Energie dazu bekommen, zu kontrahieren und dann eben auch wieder loszulassen. Und das eine passiert, also der Kohlenhydratstoffwechsel kann eben auch ohne Sauerstoff funktionieren. Die Fettverbrennung funktioniert ja in den kleinen Kraftwerken, in den Mitochondrien. Und da geht es dann halt mit Sauerstoff weiter bis zu Kohlendioxid und Wasser. Das ist der Zucker, der verbrannt wird. Und das Fett, was verbrannt wird, wird eben auch da sozusagen mit reingenommen. Aber die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Die brauchen also immer so ein paar Kohlenhydrate, um das zu machen. Und das, was bei Cardiotraining eben so propagiert wird, oder auch deswegen heißt es ja auch Fettverbrennungstraining, ist eben diese Idee, ich habe mehr Mitochondrien, ich habe dadurch auch mehr Enzyme, die genau mehr von diesen Fetten mit in diese Prozesse mit reinsaugen können. Und es gab immer so einen Pauschalsatz, eben dass der Trainierte und auch die Trainierte 40% der Energie verbrennen durch Kohlenhydrate, die sehr viel weniger bei uns gespeichert sind und 60% der Energie gewinnen aus Fetten. Und beim Untrainierten oder bei der Untrainierten ist es eben genau umgedreht. Mhm. Und das macht eben das Cardiotraining, dass es so eine Veränderung der Mitochondrien gibt, dass es eine Veränderung der Enzyme gibt und solche Dinge. Das passiert beim Krafttraining bedingt auch. Man wird es nie ganz auseinanderhalten, weil Kraftausdauer beispielsweise ist auch so ein Ding dazwischen. Und hohe Intensitäten bei Ausdauertraining, es gibt ja auch bei High Intensity bei Ausdauer inzwischen, ja. Geht auch eben eher, da verbrennt man halt eher Kohlenhydrate, weil die Intensität das eben hergibt und weil es nur eine begrenzte Nutzung von Sauerstoff innerhalb der Zelle gibt. Das ist kein Sauerstoffmangel wie bei Herzinfarkten, aber es ist eben relativ zu wenig für die Enzymarbeit. So muss man sich das, glaube ich, am besten, oder so kann man sich das am besten vorstellen. Und das ist die Idee von Fettverbrennung. Und das ist eben nicht die Idee. Also wenn diese Fette dann verbrannt sind und die werden dann nachgeliefert sozusagen aus dem Bauchfett, wird es auch insgesamt in Summe weniger. Mhm. Aber das, was natürlich meistens in den Köpfen draußen passiert ist, okay, ich mache Cardiotraining, ich mache Fettverbrennungstraining und schlups, mein Bauchfett ist weg. Und genau. Das passiert eben nicht so einfach und direkt. Das ist eben der Unterschied. Also man muss vor allen Dingen über Intensitäten dabei nachdenken. Und die Aspekte, die wir damals beim Stoffwechsel auch angesprochen haben, was passiert auf dieser zellulären Ebene, was passiert mit den Botenstoffen in der Muskulatur, da gibt es schon nochmal Unterschiede nach Krafttraining und Ausdauertraining. Also das Krafttraining geht mehr in Richtung strukturelle Veränderungen und das Ausdauertraining arbeitet eher systemisch, also eher im kardiovaskulären Bereich und solche Dinge, ne? Und das sind so die Unterschiede, die aber immer mit so einer Linie dazwischen, eine gestrichelte Linie, weil beides kann immer auch beides. Und das muss man, glaube ich, im Kopf haben.
Ja. Ja, ich meine, das ist auch wichtig, dass du da die Intensitäten ansprichst. Vielleicht ist es auch, ja, das sind so ein bisschen zu schulden irgendwie, also diese Falschannahme, dass Leute vielleicht glauben, dass sie mit 30 Minuten laufen, auch schon direkt an diesen Fettstoffwechsel rankommen. Ne? Mhm. Gibt es da vielleicht irgendwie noch so, gibt es da sowas wie Studien, die gezeigt haben, wie viel jetzt oder wie hoch die Pensen eigentlich dann sein müssen, dass das wirklich einen eigentlichen Unterschied macht dann am Körperfettanteil?
Das ist nochmal ein schöner Mythos, den du ansprichst. Ne? Das ist ja auch so ein Mythos, du musst 30 Minuten laufen, damit die Fettverbrennung anspricht. Die Fettverbrennung läuft jetzt. Die läuft immer. Und es ist aber eine Frage, wie viel nutze ich davon? Ja. Und je ruhiger wir sind, also im Schlaf, ist der prozentuale Anteil der Fettverbrennung am höchsten. Nur im Schlaf setzen wir halt nicht so viele Kalorien um. Und deswegen, da verschiebt sich eben auch nochmal einiges. Das heißt, und je höher die Intensität wird, umso geringer wird der Anteil der Nutzung der Fette, weil eben die Zelle sehr schnell Energie bereitstellen muss, ATP bereitstellen muss, damit der Muskel weiter arbeiten kann. Ja. Und deswegen ist es eigentlich eher eine Frage, man hat sich das mal angeguckt, also das ist jetzt ein Analogieschluss von mir, sage ich mal. Man kam auf diese 30 Minuten, weil Folgendes passiert. Also wir haben auch innerhalb der Muskulatur immer Fettreserven. Gerade die ZuhörerInnen von euch oder von uns heute hoffentlich auch, die natürlich sehr gut trainiert sind, haben tatsächlich auch gut trainiert, kleine Fetttröpfchen zur Energiereserve direkt vor Ort. Das ist sehr praktisch, ne? Also wie so ein wie so ein Benzinkanister sozusagen im Ausdauer-Porsche. Aber also ein bisschen anders als Menschen mit Adipositas, die zu viel Fett und ungünstig zwischen den Muskelfasern dann auch haben. Nichtsdestotrotz werden dann für die Energiegewinnung am Anfang genau diese Reserven vor Ort genutzt oder dieses Fett, was vor Ort da ist. Und dann wird das Fett, weil man ja eben immer noch weiterläuft und immer noch Energie bereitstellen muss, wird das Fett aus der Blutbahn geholt, die freien Fettsäuren. Und dann fängt irgendwann an, die Leber nachzuliefern. Und dann steigt es wieder. Und man hat halt, und das passiert so nach ein paar 10 Minuten, also 20, 30 Minuten. Und wahrscheinlich kommt daher dieser Mythos, dass man da den Anstieg im Blut gesehen hat und gesehen hat, okay, dann scheint ja dann die Fettverbrennung gut zu sein. Nein, die Fettverbrennung war vorher schon die ganze Zeit da. Man hat nur vielleicht so singulär auf das Kompartiment Blut geguckt und nicht auf das, was eben intramuskulär passiert. Und was die Intensitäten angeht, da ist es eben so, das kennt man ja selber sehr, sehr gut von der Atmung. Das kann man auch mit der Atmung gut steuern. Wenn ich flüssig reden kann, also wenn ich im Tempo laufe, in dem ich eben immer noch flüssig sprechen kann, ein bisschen in Schwitzen komme, ein bisschen außer Puste komme, dann bin ich definitiv unter meiner anaeroben Schwelle. Also es wird ja auch manchmal beim Cut Checkpoint Laktat 4. Ja, genau. Andere machen das etwas individueller, aber angesetzt. Aber dann ist eben immer noch das Gleichgewicht da, dass ich ausreichend Sauerstoff habe, um eben immer noch die Fettreserven oder die Fette in die Mitochondrien reinzuschleusen. Wenn ich von der Intensität sehr hoch gehe, und wirklich, also wenn man mal so einen Tempolauf zwischendurch hinlegt und solche Sachen, dann merkt man das ja. Man ist außer Puste, ja. Man kann nicht mehr flüssig sprechen. Absolut. Dann atmet man die sauren Valenzen ab, weil jetzt die Fettverbrennung ist 100% ausgeschöpft und das mehr an Energie, was der Muskel braucht, das wird eben durch eine schnelle Bereitstellung von ATP durch Glykolyse, durch Kohlenhydratreserven geliefert. Und diese sauren Valenzen, die dann anfallen, die werden abgeatmet. Deswegen macht das Laktat als Salz der Milchsäure ja auch so schön als zur Steuerung der Intensität. Und das ist vielleicht so das, was es ein bisschen genauer beschreibt. Wo sind wir, in welchem Bereich? Und das wird jeder von den ZuhörerInnen auch kennen, dass man, wenn man in diesem niedrigintensiven Bereich läuft, man sehr, sehr lange durchhält, weil man eben auch da Kohlenhydratreserven spart, an die Fettreserven rangeht. Wenn man eher intensiv läuft, dann schafft man gar nicht so lange.
Richtig, absolut. Stimmt. An der Stelle können wir dann ja vielleicht auch ein bisschen über Muskeln sprechen. Wir haben jetzt irgendwie über den Fett uns ein bisschen damit aufgehalten. Aber super spannend wäre ja auch zu wissen, welchen Effekt das Cardiotraining eigentlich auf Muskelmasse oder Muskelaufbau hat. Da kann man ja dann auch mal gucken, inwiefern es sich vom Krafttraining unterscheidet.
Also durch Krafttraining hat man natürlich immer mehr Muskelaufbau. Auch da ist es wieder so, wir pauschalieren wieder so schön, wir zwei, das Krafttraining, das Ausdauertraining. Auch da ist es natürlich auch eine Frage wiederum, was mache ich da genau? Und Kraftausdauer hat andere Effekte als intensiveres Krafttraining und solche Dinge. Jemand, der muskelverarmt ist, wird auch durch ein leichtes Ausdauertraining schon vom Muskelaufbau profitieren, weil dann der Reiz einfach da ist, ne? Von daher muss man eben, wenn wir pauschal bleiben, muss man sagen, naja, da ist das Krafttraining vom Muskelaufbau her definitiv immer dem Ausdauertraining erstmal überlegen. Man kann aber auch das sagen, so die mittleren Zahlen durch ein normales, empfehlungskonformes, das heißt zwei bis dreimal in der Woche, empfehlungskonformes Krafttraining, vielleicht nur 1-2 Kilo an Muskelmasse zunehmen. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und um das vielleicht nochmal gegenüberzustellen zum Thema Kalorienverbrauch, ich habe das mal irgendwann ausgerechnet, es sind ungefähr 100 Kilokalorien, die ein Kilo Muskelmasse mehr verbrennt dann eben auch. Das heißt also bei 1-2 Kilo Muskelmasse mehr habe ich natürlich nicht mehr als 100 bis 200 Kilokalorien mehr Verbrauch. Und das ist dann, bleiben wir bei Schokolade, wieder so ein Drittel von so einer Tafel.
Das stimmt, ja.
Ist nicht so wahnsinnig viel. Aber nichtsdestotrotz macht es halt mehr. Ist aber jemand muskelverarmt, und auch da gab es mal schöne Studien aus dem Diabetesbereich, ist auch schon länger her, dass Leute tatsächlich eben durch so ein kombiniertes Training eben bis zu 4 Kilo zunehmen konnten. Das ist aber eher selten. Dann muss man wirklich muskelverarmt sein, da muss der Reiz stimmen und solche Sachen. Also oder es ist wenn wir im Leistungssport bleiben, ist es natürlich ein gewünschtes Hypertrophietraining. Ne? Das sind dann aber nochmal ganz andere Perspektiven auf diese Geschichte.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass eben durch ohne Ernährungsumstellung im Endeffekt nur, je nachdem, ob man jetzt Krafttraining oder Ausdauersport gemacht hat, nur 1-2 Kilo abgenommen wurde. Wurde da auch untersucht, woran das konkret lag? Lag das jetzt wirklich daran, dass der Kalorienverbrauch sich kaum verändert hat? Oder lag es daran, dass die Menschen auch mehr gegessen haben? Trotzdem dann, oder wurde die Ernährung wirklich komplett nicht geändert sozusagen, sondern nur die Bewegung hat sich ja gesteigert?
Also das ist ein großes Manko in vielen Studien, dass nicht immer bei den Sportstudien die Ernährungsweise gut dokumentiert wird. Umgedreht bei den Ernährungsstudien nicht immer gut die Sportlichkeit oder die körperliche Aktivität kombiniert wird. Hier geht man davon aus, dass das Ernährungsverhalten nicht verändert wurde. Und das wurde da so tatsächlich angelegt. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man mehr Sport macht, man auch verleitet ist, mehr zu essen, weil einfach dieser Mythos da ist und ich habe ja jetzt auch mehr verbraucht, ich habe es mir auch verdient. Dass man wirklich mehr Hunger hat, stimmt gar nicht. Okay. Das ist vielleicht auch noch so ein Mythos, den man hat. Also viele Leute kennen das vielleicht vom Schwimmen, da scheint es so ein bisschen mit der Temperatur zusammenzuhängen oder den Temperaturwechseln dahinter. Aber eigentlich macht mehr körperliche Aktivität, wenn man nicht ins Defizit rutscht. Da gehen wir jetzt gerade davon aus. Also wir reden nicht von defizitär. Eigentlich macht es eher durch die Empfindsamkeit der Insulinrezeptoren, beugt es eher dem Hungergefühl fast sogar vor. Ne? Das ist also nicht unbedingt das, also es ist extrem, man merkt das so ein bisschen an meiner Rumeierei dahinter, es ist extrem komplex und es wird keine eigentliche und einfache Antwort geben. Gut ist immer zu sagen, dass man rund um den Sport, wenn man Aufbautraining machen will, gerade wenn man muskuläres Aufbautraining machen will, man für eine adäquate Eiweißzufuhr sorgen sollte. Da reicht ein Glas fettarme Milch. Da sind wir dann auch nochmal so beim Thema, was braucht man vielleicht an Supplementen oder was auch nicht. Aber für Muskel- oder für strukturelle Veränderungen muss auch eben Eiweiß vorhanden sein. Ansonsten könnte man eben immer auch gut empfehlen, wenn das alles gegeben ist, wenn wir nicht im defizitären Bereich sind, dass man vielleicht 1 bis 2 Stunden nach dem Sport nur Wasser trinkt, um eben von dem Nachbrenneffekt nochmal zu profitieren. Also das wäre jetzt dann wieder so ein Stück weit der Verbrauch. Wie immer ist es hier sehr, sehr individuell. Und ich würde mir total wünschen, ich könnte wirklich sagen, das ist jetzt die Antwort, mit der ihr alle arbeiten könnt. Aber die gibt es leider nicht. Die gibt es leider nicht, weil wir Gott sei Dank doch alle so verschieden und so unterschiedlich sind, dass man sich da rantasten muss, was für einen selber gut ist.
Ja, natürlich ein bisschen unbefriedigend für alle, die Antwort haben möchten. Kann man dann eigentlich sagen, dass der Kalorienverbrauch da ein Stück weit irgendwie auch ein genetischen bzw. anderen biologischen Faktoren deswegen so schwankt, weil da so andere Einflüsse reinkommen? Oder?
Also definitiv hat unsere Fitness, unsere Körperkomposition, unsere Art, uns zu bewegen, hat immer genetischen Einfluss. Aber das ist eine Wahnsinnsspannbreite. Also gerade bei der Fitness, das haben wir uns früher mal vor Jahren angeguckt, gab es eine Spannbreite, die so aus Zwillings- und Adoptionsstudien herauskam, die irgendwo zwischen 40% und 80% lag. Da sieht man, wie wahnsinnig das wahnsinnig, ne? Ja. Das heißt, wir haben eben immer auch ein ganz komplexes System, das eine genetische Determinante hat, aber eben auch wieder sich hier nicht auf eine Sache reduzieren kann. Ich würde gerne da nochmal sagen, für alle, die vielleicht traurig sind, weil es nicht die eine Antwort gibt. Das ist doch schön, dass es nicht die eine Antwort gibt. Weil wenn die eine Antwort nicht passt, macht das ja die traurig, die rausfallen. Und dann kann man nochmal gucken, dann könnte man nochmal gucken, welche Antwort vielleicht dann doch besser passt. Aber definitiv gibt es eine genetische Komponente, ja.
Okay. Ja, schon mal ein guter Fakt vorher zu wissen. Lass uns da gerne mal genauer in unseren Energie- bzw. Kalorienverbrauch reingehen, damit wir es dann auch vielleicht auf unser Cardio-Training anwenden können. Vielleicht erstmal, um alle Leute da draußen nochmal abzuholen, woraus bildet sich eigentlich unser Energieverbrauch? Also wie lässt sich das im Endeffekt berechnen?
Also das ist, da gibt es ganz komplexe Formeln, die so ein bisschen berücksichtigen, welches Geschlecht haben wir. Muss man sagen, in Zeiten von heute ist rein binär immer gedacht. Ja. Ne? Also es ist nur männlich-weiblich gedacht. Ist sicherlich auch nochmal sehr eindrucksvoll, sich das in der Vielfalt anzugucken. Dann ist das Alter mit reingerechnet. Also ich gehe jetzt stramm auf die 60 zu, sage ich mal. Und dann, es wird leider immer weniger vom Energieverbrauch her. Und dann wird immer noch dazu addiert und aufgepasst, wie ist denn so mein genereller Verbrauch? Also da gibt's, der einfachste Wert ist dieses Physical Activity Level, der PAL-Wert, der den jeweiligen Grundumsatz oder Ruheumsatz zugrunde legt und dann sagt, okay, mache ich nur Bürotätigkeit, bin ich Sportler oder Schwerstarbeiter und solche Dinge, ne? Und dann entsprechend eben nur hochaddiert wird. Und was viele Formeln eben auch sehr, sehr alte Formeln berücksichtigt, ist die Körperkomposition. Also wie ist die Zusammensetzung, ganz einfach betrachtet von der Körperoberfläche, da nimmt man dann das Gewicht und die Größe auch in Beziehung. Oder aber man guckt sich wirklich an, wie ist das mit der fettfreien Masse? Das heißt, wie hoch ist der Gehalt an meiner, also fettfreie Masse ist nicht nur Muskulatur, aber der überwiegende Teil davon ist der Muskulatur zuzuordnen.
Mhm. Und das wäre jetzt quasi der Grundumsatz sozusagen. Und alles, was wir an Bewegung dann machen, würde mit draufgerechnet
werden. Kommt dann sozusagen additiv mit drauf, genau.
Genau. Mhm. Okay, und wie viel Einfluss hat dann quasi Cardiotraining auf diesen Grundumsatz selber? Also gibt es da Nachweise, dass das sich ja in irgendeiner Weise verändert?
Also kommt tatsächlich darauf an, so ein bisschen, wie intensiv wir wieder sind, wie viel wir machen. Das kann von 1,4 mal Grundumsatz sein oder Ruheumsatz. Also man spricht eigentlich heutzutage mehr von Ruheumsatz als von Grundumsatz, ist aber das gleiche in Grün gemeint, bis zu 2,5 mal so viel. Im Diabetesbereich wurde das auch nochmal ganz anders beziffert. Da hat man das auf Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht bezogen und hat dann bei Menschen, die sehr aktiv waren oder sehr schwere berufliche Tätigkeiten machen musste, mal 48 mal pro Kilogramm Körpergewicht gerechnet. Ne? Und das sind so Dinge, wo man auch ausrechnen kann, wie hoch ist mein Verbrauch. Wenn man es ganz banal haben will, kann man davon ausgehen, dass der Ruheumsatz irgendwo so bei 24, 25 mal dem eigenen Körpergewicht liegt.
Okay. Mhm.
Und dann kann man gucken, wie viel ist es denn eventuell mehr, wenn ich dann noch mehr mache.
Ja, super spannend. Was ja eigentlich so ein bisschen der Anlass für diese Podcast-Folge heute war, war ja eine Studie, über die wir da redaktionell gestolpert sind. Eine Studie des US-Anthropologen Herman Ponzer oder wie man es auch American aussprechen möchte. Und der hat ja da ja eigentlich ein JägerInnen-SammlerInnen-Volk untersucht und dann gegenübergestellt, so ein bisschen mit dem Kalorienverbrauch, den man so in westlichen Gesellschaften hat. Hm. Und er distanzierte sich ja von der These, dass mehr Bewegung zu einem höheren Kalorienverbrauch führt. Im Endeffekt würde das ja schon, ja, also es hat, glaube ich, auf Wellen geschlagen. Ich finde auf jeden Fall die These ein bisschen schockierend, weil man natürlich schon denkt, dass die Bewegung an sich einen Einfluss hat auf meinen Kalorienverbrauch täglich. Ja, wie schätzt du das ein? Das ist ja natürlich super spannend.
Ich finde es spannend, dass er immer wieder diskutiert wird, weil eigentlich hatte diese Ursprungsuntersuchung, ich habe es ja jetzt auch nochmal für heute nachgelesen, aber die Ursprungsuntersuchung ist 2010 gelaufen und 2012 publiziert worden. Und er hat Personen aus Nordtansania analysiert, Hasta-Jäger, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Hasta-Jäger, die eben tatsächlich noch relativ naturgetreu leben, also so was wir unter unserer westlichen Vorstellung vielleicht unter naturgetreu verstehen. Das waren plus minus 30, die er da angeguckt hat. Und er hat es erstmal verglichen mit Menschen aus Nordamerika und hat sich eben auch angeguckt, wie viel verbrauchen die an Energie. Der hat sehr aufwendig die Energie bestimmt. Also das ist eine sehr aufwendige Methode, die er da gemacht hat, indem er Menschen oder den Personen Wasser gegeben hat, die mit entsprechend angereicherten Molekülen markiert waren. Und dann kann man über die Abatmung des Kohlendioxidgehalts beziehungsweise die vor allen Dingen eben den Urin, Sammeln des Urins auch rausrechnen, wie viel hat jemand am Tag an Kalorien umgesetzt.
Das ist natürlich auch, hat mich auch interessiert, wie man das überhaupt so genau bestimmen kann.
Ja, also das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Methode.
Ja.
Und danach ist er drauf gekommen, dass der Kalorienverbrauch sich erstmal absolut betrachtet gar nicht groß unterschieden hat. Und das ist natürlich das, was du meinst, worüber man stolpert, worüber man immer auch noch stolpert. Und er ist ja immer wieder damit auch noch aktiv und publiziert da immer wieder auch noch andere Populationen und solche Dinge. Es wird auch von anderen Untersuchergruppen aufgenommen. Aber vom Grundprinzip her muss man sagen, er hat es auch sehr komplex versucht herzuleiten. Also er hat also diese Idee gehabt, okay, ab einem bestimmten Niveau ist ja eigentlich eine ganz kluge Idee, sagt unsere Evolution, jetzt hast du dein Level an Energieverbrauch erreicht und viel mehr darf es gar nicht mehr werden, weil sonst brichst du mir ein. Das ist jetzt sehr platt gesprochen, ne? Das ist so die evolutionsbiologische Überlegung, die er dahinter gelegt hat. Hieße aber ja, dass wir eigentlich über dieses Maximum oder über ein bestimmtes Maximum nicht drüber hinaus können. Und das ist einer der wesentlichen Kritikpunkte, die man so haben muss. Also Fahrer und Fahrerinnen von der Tour de France, die schaffen mehr. Ja, also ich hatte in der Vorbereitung auch nochmal geguckt, was so alles möglich ist. Also die LeistungssportlerInnen werden eben teilweise bis zu 6000 Kilokalorien angesetzt. Ne? Also das ist mehr an Verbrauch. Das ist mehr als das, was er angelegt hat. Teilweise geht das eben sogar bis 12.000 hoch. Und das haben so Leistungsphysiologen nochmal.
12.000, wow.
Ja, das kann ich aber nur nachquatschen. Das habe ich im Leben, glaube ich, in einer Woche nicht erreicht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist wichtig, auf eines zu gucken, was er nicht gemacht hat. Diese Hasta-Bevölkerung war ungefähr 30 Kilo schmaler als die oder leichter von dem reinen Körpergewicht als die US-amerikanischen Frauen und Männer, die er untersucht hatte. Und wenn es ist natürlich so, wenn ich mehr wiege, dann brauche ich eben auch mehr Energie, um meine Körpermasse in Bewegung zu setzen. Und das hat er nicht getan. Also er hat nicht Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht berechnet. Und da lagen die doch eben, ich habe das mal gegengerechnet, ich glaube ungefähr ein Drittel, da würde ich mich jetzt nicht festnageln wollen, aber ungefähr ein Drittel mehr pro Kilogramm Körpergewicht verbraucht. Das heißt also, sie kamen auf den gleichen absoluten Umsatz mit 30 Kilo Körpergewicht weniger. Und das ist sicherlich schon ein Wort. Also das muss man sagen, so dass seine Theorie einfach genau aus diesem Grunde kritisiert wird und man nicht sagen kann hier, das ist der gleiche Umsatz, weil es einfach nicht die gleichen Personen sind, weil die deutlich schwerer waren, die US-Amerikaner und Amerikanerinnen.
Ja, und war der Kalorienverbrauch vergleichsweise aber dann trotzdem überraschend niedrig bei diesem Volk. Also wenn man selbst, wenn man es jetzt übertragen würde, kann man es auf eine westliche Gesellschaft überhaupt übertragen? Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage.
Eigentlich so richtig schlimm, überraschend niedrig. Okay. Erstmal, also kommt drauf an, wenn ich sage, die sind 12 Kilometer am Tag gelaufen, die sind also nicht gerannt, sondern gegangen und solche Sachen, die machen alles aktiv, dann ist das natürlich relativ viel im Vergleich, aber zu dem, was angelegt wird bei unseren Urvätern und Urmüttern, ist das deutlich weniger. Also man sagt immer, dass so die unsere Urväter und Urmütter so mindestens 20, 40 Kilometer am Tag absolviert haben. Das heißt also, diese Überlegung, dass es ein repräsentatives Volk für unsere Urväter und Urmütter ist eigentlich nicht so ganz haltbar, weil die doch deutlich weniger, also im Vergleich zu denen machen, als zum klassischen Jäger- und Sammlerbild, als das, was also das, was da angelegt wird. Von daher muss man das, glaube ich, auch noch mal ein Stück weit relativieren. Ich habe auch nie so ganz verstanden tatsächlich, warum das so wahnsinnig wichtig ist. Also warum, was die Intention dahinter ist, einer Überlegung zu sagen, die machen gar nicht so viel oder die machen gar nicht so viel Unterschied dahinter. Wenn man so seine Studien so anliest, ist immer die Schlussfolgerung, die Ernährung ist das Essentielle. Ja, das hatten wir beide eingangs auch schon. Wenn ich abnehmen will, muss ich da was dran tun. Und wenn ich gesund bleiben will, muss ich mich aber trotzdem viel bewegen. Und da ist auch der Umsatz erstmal nicht entscheidend, sondern Hauptsache, ich tue was, damit ich eben von diesen Muskeleffekten profitiere. Und die bilden sich natürlich in seinen Studien gar nicht so deutlich
ab. Richtig, ja. Ja, deswegen glaube ich, ist es auch schockierend gewesen, das zu lesen, als zum Beispiel jemand, der gerne Sport treibt. Es war eher demotivierend zu lesen, dass im Endeffekt ich mich auch quasi als Fazit jetzt nicht bewegen könnte und im Endeffekt genau, also dass mein Körper sich irgendwie gar nicht verändern würde. Das war ja so ein bisschen das, was man vielleicht als Laie dann auch rausliest. Natürlich spricht er jetzt auch nicht über die ganzen Benefits, über die wir anfangs gesprochen haben. Das war ja auch nicht Teil der Studie. Aber ja, auf jeden Fall, das Fazit, das man da so rauskriegt, ist ein anderes, als wenn du es jetzt nochmal hier differenzierter dann auslegst, sag ich mal.
Und man muss ja eines sagen, tatsächlich, ich war dieses Jahr auch in Tansania. Der Lebensstil dort ist schon, also natürlich ist der etwas anders als bei uns, aber gerade in städtischen Gebieten auch, also man sieht die gleichen Fastfood-Ketten, man sieht die gleichen Sachen und was, da fragt man sich, was will der Autor uns damit sagen? Natürlich ist es im ländlichen Gebiet anders. Wir haben auch eine Studie tatsächlich mit der Universität von Dar es Salaam über urbane Geschichten und über städtische Sachen und also ländlich-städtisch im Vergleich und die Bevölkerung dort, also die wir untersucht haben, im Kindesalter, im Erwachsenenalter, bewegen sich tatsächlich auch mehr, also die erreichen sehr viel mehr die Bewegungsempfehlung, als wir so sagen. Nur da sind natürlich auch die Lebensumstände wieder so anders, dass man auch da nochmal gucken muss, wo ist der Benefit, wie ist das und solche Sachen. Ne? Und Fastfood und Süßgetränke zieht da eben auch ein. Und es ist so ein Stück weit schade, dass das tatsächlich, wie du sagst, so ein bisschen demotiviert gemacht wird. Und dann ist das immer eine coole Schlagzeile zu sagen, du musst dich gar nicht bewegen. Ja, und das ist eben eigentlich falsch. Wenn ich gesund und einigermaßen fit im Kopf älter werden will, dann sollte ich mich doch bewegen.
Ja, absolut. Es gibt ja auch so das Argument, dass der menschliche Körper generell evolutionär eigentlich darauf ausgelegt ist, Energie zu sparen. Ja. Das würde ja dann auch irgendwie darauf abzielen. Wie bewertest du dieses Argument?
Das ist definitiv so. Also es kann sein, dass ich das auch in der Stoffwechsellage, in der Stoffwechselfolge schon mal gesagt hatte. Und wenn Redundanzen da sind, dann sind die gewollt, damit man nochmal was lernt und sich verfestigt. Aber unsere Evolution sagt, iss so viel wie möglich und beweg dich so wenig wie möglich, weil wir natürlich, ja, aber das waren ja ganz andere Zeiten. Ich meine, da musste man lange Wege absolvieren. Deswegen ja auch diese Idee, die sind 20, 40 Kilometer gelaufen, haben viel gejagt, weil sie eben die Nahrung beschaffen mussten, weil sie die nach Hause bringen mussten, weil sie für Arterhalt da waren. Und man kennt es ja eben auch gerade im Leistungssport und mehr bei Mädchen als bei Jungen. Nochmal diese Sparmodus, wenn auch die Schilddrüse sozusagen in den Sparmodus, Slow T3-Phänomen, dass der ganze Stoffwechsel runtergefahren wird. Und gerade so im Kontext von dann, wenn Sport und Kaloriensparen irgendwann ungesund wird, im Sinne der Anorexia Athletica und solche Dinge, dann geht das natürlich alles runter, weil dann wird irgendwann Muskeleiweiß verbrannt. Ne? Das ist einfach, aber das sind natürlich ganz ungesunde Praktiken. Das ist nochmal was anderes, als wenn ich über Lebenserhalt rede und über Gesunderhalt und solche Dinge.
Ne? Ja, aber ich meine, da können wir ja auch gerne anknüpfen. Also wäre schon quasi das Fazit, dass der menschliche Stoffwechsel bei sehr hohen Belastungen tatsächlich weniger verbrennt als mehr man denken würde.
Ja, weniger würde ich so nicht sagen. Okay. Das, es ist eher so ein, wenn man trainierter ist, hat man ja auch so ein Leveling, ne? Also der ungewohnter ist und höhere Intensitäten fahren muss, um das Gleiche zu erreichen, was vielleicht jemand, der trainiert ist. Das ist immer so ein Stück weit anders. Hier geht es mehr um die Sache, wenn ich nicht mehr die Energie zuführe, die ich brauche, um die Leistung zu bringen, dann wird gespart. So muss man das, glaube ich, also das lässt sich fast gar nicht übersetzen, ohne dass man es gegenüberstellt.
Okay, also wenn quasi nicht mehr genügend da, genügend Energie da ist, ja, dann wird irgendwann ein Stopp passieren, soweit es wahrscheinlich genau geht, weil at some point geht es ja auch nicht mehr und dann wird es ja auch gefährlich.
Genau, über das reden wir ja gerade. Ne? Das genau, ist wirklich ja eine wichtige Sache, dass man das nochmal auseinanderhält. Also wer, ich meine, wenn man sich das jetzt anguckt, bei der Olympiade, bei der Tour de France, da werden Leistungen abgerufen, das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist wahnsinnig eindrucksvoll, was so ein Körper zu leisten vermag. Aber das sind natürlich auch alles Körper und Menschen, die darauf mental und körperlich vorbereitet wurden, ne? Und die sich selber darauf vorbereitet haben und die dann auch vielleicht ein Stück weit über sich hinauswachsen. Aber es ist auch wichtig, dann zu regenerieren, damit der Körper auch immer wieder diese Leistung bringen kann. Und das sind alles Aspekte, die natürlich gerade unter Leistungssportbedingungen nochmal mit berücksichtigt werden müssen, die aber Herr Ponzer wiederum ausgeklammert hat, weil der hat so die Leistungssportler ja gar nicht so richtig angeguckt. Die waren ja für ihn nicht ganz so existent. Der hat ja immer so einen Cut gemacht. Mehr geht nicht an Kilokalorienverbrauch und Stopp ist und hat es eher als Artefakte dann interpretiert. Also von daher muss man, glaube ich, da genau nochmal gucken, welche Populationen hat er angeguckt, wie waren die genau von der Körperkomposition, das hat er gemacht, aber wie hat sich das eben wieder im Verhältnis zueinander abgebildet?
Okay, ja, auf jeden Fall vielen Dank an der Stelle schon mal für das, ja, für die Klarstellung, weil das, ja, wie gesagt, als Laie dann nicht so ganz einsichtig war für mich. Und das Fazit, was man sich daher geleitet hat, dann auch nicht so ganz das vielleicht rüberbringt, was dann im Endeffekt so der Realität entspricht, sozusagen, ja. Ja, lass uns aber gerne noch mal ein bisschen beim Cardio bleiben und was vielleicht auch so, wie wir gerade geredet haben, das Übertraining oder das zu viel betrifft. Ich hatte nämlich tatsächlich gelesen, dass durch Cardio-Übertraining oder vielleicht Übertraining an sich auch der Körperfettanteil steigen kann, beziehungsweise der Kalorienverbrauch sich tatsächlich nicht erhöht. Wahrscheinlich, weil man in dieses Übertraining, in dieses gefährliche Energiedefizit reinreicht? Oder wie kann man sich das erklären?
Also da kann ich jetzt tatsächlich nur spekulieren. Mhm. Das ist, weil dieses Thema Übertraining auch so ein nicht ganz einfaches Thema ist. Was ist wirklich Übertraining? Wie ist es definiert und solche Dinge? Wenn wir es als übermäßigen Kalorienverbrauch, also mehr Kalorienverbrauch als Zufuhr, dann wird tatsächlich gespart. Ja? Und dann ist es vielleicht so, wie du das gerade auch geschildert hast. Ansonsten äußert sich ja auch Übertraining sehr stark durch Ermüdungserscheinungen, dieses chronische Erschöpfungssyndrom. Dann muss man auf den Eisenspiegel gucken, man muss auf die Schilddrüsenhormone gucken. Also wie wirkt sich das hormonell nochmal aus? Ich habe tatsächlich keine Studie angeschaut, die jetzt nochmal explizit sich die Körperkomposition da vorgenommen hat. Aber Übertraining ist ja so ein Sammelbegriff für was sehr schwer eben auch, klar, so früher hat man mal auf den Stickstoffgehalt geguckt im Urin und solche Dinge, ne, dass man eben da auch gesagt hat, das ist ein Stoffwechsel, der eben eher katabol ist, also abbauend dann auch entsprechend. Das sind immer so Marker. Von daher ist das, was wir eben schon angesprochen haben, auf eine ausreichende Regeneration, auf eine ausreichende Energiezufuhr zu achten. Und das ist ja auch das, was man immer wieder betonen muss. Sport und Bewegung sollte im gesunden Maße betrieben werden. Und das ist, glaube ich, das Credo, was dahinter steckt.
Ja, absolut. Das kann man nur betonen, in jedem Fall. Ja, vielleicht können wir da aber kurz beim Stress auch bleiben. Wie wirkt sich das vielleicht auf die Gewichtsabnahme auch ein? Oder auf den, also man weiß ja, glaube ich, dass das Hormon Cortisol da auch einiges macht, was jetzt nicht so förderlich ist, wenn man Gewicht abnehmen möchte. Vielleicht kannst du da uns auch noch ein paar Infos zu geben.
Also das ist was wir häufig sehen bei Menschen mit Adipositas, eben auch diesen Dauerstress. Das ist übrigens auch was wir im Kinderbereich nicht so selten sehen, wenn Mütter während der Schwangerschaft Stressbelastungen ausgesetzt sind, wirkt sich das tatsächlich eben auch, nennt man, also das ist einer der Aspekte, die sich unter perinataler Prägung verbergen, dass sich das auch auf den Metabolismus des Kindes mit auswirken kann. Oder, ja, das ist ganz, ganz spannend. Also wir sind eben doch biologisch so alle miteinander verknüpft und untereinander. Das ist eben auch ganz gut nachvollziehbar. Und es gibt eine Studie in Rotterdam, die über mehrere Jahre, Jahrzehnte verfolgt hat, was passiert mit dem, wie ist das mit dem Gewicht der Eltern vor der Schwangerschaft, vor der Konzeption, also bevor eben die Mamas überhaupt schwanger geworden sind. Und dann haben die auch auf die Stressfaktoren, Cortisol und solche Sachen geachtet. Was man halt weiß, ist, dass manche Menschen, ich gehöre zum Beispiel dazu, wenn ich Stress habe, vergesse ich das Essen. Hm. Es sei denn, es sitzt mir vor der Nase und dann esse ich Süßzeug wie blöd, weil das einfach einen beruhigenden Effekt hat über Serotonin, über Dopamin und solche Sachen. Das ist aber so wahnsinnig kurzzeitig wirksam. Deswegen isst man da immer so mehr. Aber das sind vielfach Sachen, die wir auch in der Motivation in unserem Podcast da hatten. Ja. Was ist man so gewohnt? Wie geht man mit Stress um? Und auf der einen Seite kann Stress ja abgebaut werden durch Sport. Zu viel Sport kann aber natürlich, also wenn wir da wirklich ins Ungesunde und Sportsucht mal gehen würden, dann ist es auch wieder eine Stresssache. Und da wird ja auch eher nicht unbedingt zugenommen, sondern dann ist das Ausdruck von vielleicht doch ganz anderen Psychopathologien, sage ich mal, als zu viel Sport treiben.
Mhm. Okay, also man nimmt nicht immer durch Stress zu. Ne? Das kann man jetzt auch wieder nicht pauschalisieren dann sozusagen.
Nein, das hast du schön zusammengefasst.
Okay, aber ich frage mich, wie würde sich denn die Reaktion des Körpers erklären, wenn man jetzt zunimmt sozusagen durch Stress? Gibt es da einen Grund für?
Ja, einfach mehr Kalorienverbrauch. Okay. Das ist wirklich Beruhigung. Ne? Okay. Das ist wirklich orale. Das ist tatsächlich das, was wir auch vielfach gelernt haben. Ne? Also wenn man sich das anguckt, wenn man mit den Kindern zum Kinderarzt geht, die werden geimpft oder was auch. Ja, gerade bei Impfen, wenn so eine Spritze dann kommt, dann kriegen die hinterher Süßigkeiten. Wie wird man getröstet und solche Sachen? Ne? Und das heißt, wie lernt man mit dem Stress nochmal umzugehen? Und das ist eigentlich eher das. Und das wirkt sich tatsächlich auch im Gehirn aus. Also da gibt es inzwischen zunehmend Studien, wie sich das in unseren Sättigungszentren auswirkt, welche Hormone da freigesetzt werden und mit was ist man zufrieden. Und Menschen, die adipös sind, also die an der Krankheit Adipositas leiden, haben da ein etwas anderes Muster als Menschen, die nicht an Adipositas leiden. Mhm. Also von daher, es hat schon biochemische, tatsächlich auch hirntechnische, sage ich mal, hirnhormonelle Veränderungen.
Ja, aber es ist komplett ansozialisiert. Also es ist nicht evolutionär bedingt, dass wir dieses Bedürfnis dann auch haben nach zum Beispiel Süßigkeiten oder halt vielleicht schnellen Kalorien.
Also sagen wir es mal so, es gab in der Steinzeit keine Süßigkeiten. Also von daher ist das also schwierig zu beantworten auch wieder. Möglicherweise ist es, also die, wenn man sich die Gesundheitspsychologen anguckt, dann zeigen die eben immer, dass das, wenn man so ein typisch auch noch in der patriarchalen Welt, diesen Cowboy, der durch die Gegend reitet, über viel Stress hat und wenn der abends am Lagerfeuer zur Ruhe kommt, ne? Und dann ist normalerweise das verknüpft mit ungesunden Lebensmitteln oder ungesunden Praktiken in der Werbung. Lange Rede, kurzer Sinn, das signalisiert eigentlich, wonach wir uns sehen. Wenn Stress ist, wollen wir Ruhe haben und dann ist die Frage, was ist dann angelernt, was bedeutet denn Ruhe auch wieder?
Stimmt, ja, lässt sich ja auch nicht so leicht dann herausfinden. Mhm. Wir haben ja leider auch immer keine Steinzeitmenschen zur Verfügung. Viele Studien sind ja auch ein bisschen sehr hypothetisch, weil wir eben nicht genau wissen, was damals eigentlich abging. Ja.
Genau.
Ja, wir haben jetzt super viel Theorie gelernt. Vielleicht können wir das zum Abschluss auch noch ein bisschen in die Praxis umsetzen. Also so ein paar Tipps vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben. Also gerade vielleicht für LaufanfängerInnen wäre ja auf jeden Fall ein Tipp, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Wenn es jetzt um die Gewichtsreduktion geht, vielleicht kannst du uns da ja auch noch mal ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben, wie man es dann was man erwarten kann mit den richtigen Methoden.
Also schön finde ich, wenn wir hier und heute tatsächlich LäuferInnen bewegen, sich mehr zu bewegen oder Menschen bewegen, einzusteigen in den Laufsport. Und ich persönlich bin so ein Fan von Laufen. Ich nenne mein Laufen ja immer gerne Hoppeln, weil ich so langsam bin. Aber vielleicht auch nochmal, also wir haben das mit dem Gewicht angesprochen, auch nicht zu viel zu erwarten, aber auch nochmal zu lernen, auf sich zu hören. Was macht es denn mit mir? Und vielleicht gerade, weil wir jetzt so diesen Stress und Stressabbau im Blick hatten. Also für mich ist es jeden Tag unendlich wichtig, diese 6 Kilometer mit meinem Mini-Hund am Rhein entlang zu hoppeln, um einfach die Gedanken zu sortieren. Und diese Nebenwirkungen nenne ich es immer ganz gerne von Sport. Und das ist tatsächlich bei Cardiotraining sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben in diese mentale Schleife kommen kann, wo es fast schon meditativ wird. Stimmt. Und das würde ich gerne allen mitgeben, dass sie darauf noch mal ein bisschen mehr achten und sich selber auch mal auf die Schulter klopfen, dass sie das alle schon so schön machen für die, die schon dabei sind.
Ja, absolut. Also würde ich auch mit zustimmen. Mir persönlich tut es ja auch nur gut. Und ich kann auch zumindest von mir behaupten, dass mein Stresslevel, wenn ich dann in meinen meditativen Long Run gehe, auf jeden Fall niedriger ist, würde ich persönlich sagen. Wurde natürlich nicht gemessen, aber ich fühle mich danach besser. Mhm. Okay. Und was jetzt das Krafttraining angeht, kann man da vielleicht noch irgendwie trotzdem motivierende Worte zu verlieren? Weil ich meine, ich weiß, dass LäuferInnen, glaube ich, jede Chance nutzen werden, weniger Krafttraining zu machen, wenn sie hören, dass das eigentlich gar nicht so viel Effekt hat.
Oh, das Krafttraining hat viel Effekt, aber anders als das, was wir jetzt skizziert haben. Also ich hatte ja vorhin mal gesprochen von der kardiorespiratorischen Fitness, von der Ausdauerleistungsfähigkeit. Und was heute vielleicht nicht ganz so gut untersucht wurde, aber von der Masse der Untersuchungen auch groß genug ist, ist eben die muskuläre Fitness. Und das heißt also, wird gerne gemessen mit der Handgriffkraft, wenn man das in wissenschaftlichen Studien macht. Die muskuläre Fitness ist auch ein Prädiktor für gesund bleiben und gesund erhalten. Und vielleicht auch gerade vor der Idee der Knochengesundheit, vom Metabolismus und solche Dinge. Der Knochen braucht eben auch mal so den Zug und den kriegt er eigentlich ganz gut durchs Krafttraining. Kriegt er auch durch die Erschütterung beim Laufen. Aber vom Grundprinzip her ist es halt so, das Krafttraining ist unendlich wichtig, nochmal aus dieser strukturellen Geschichte heraus. Und weil es in Ergänzung zum Ausdauertraining, und so sind auch die Empfehlungen, 2 bis 3 Mal in der Woche Krafttraining, 5 Mal eigentlich Ausdauertraining als Ziel, als großes Ziel dahinter. Da sieht man schon das Übermaß von Ausdauer eben immer noch. Aber vom Grundprinzip her ist es eine tolle Ergänzung. Und wenn wir nochmal bei diesen Menschen sind, die vielleicht sich das nicht so zutrauen, wo das mit dem Laufen schwierig ist, den Einstieg zu finden, dann kann man sehr, sehr einfach vielleicht auf dem Sofa vor den Nachrichten eben auch so kleine Gummibandübungen machen oder mit so kleinen Flaschen trainieren und gucken, dass man erstmal seine Fitness überhaupt so in Gang setzt. Und das ist manchmal einfacher, als wenn man mit dem Ausdauertraining anfängt. Aber schafft man sich gute Voraussetzungen.
Das stimmt. Und man kann ja viele Bodyweight-Übungen auch zu Hause machen. Das ist vielleicht auch dann nicht so eine große Hürde, sondern man wirklich vor allen Leuten draußen im Park dann die ersten Runden läuft. Weil das kenne ich zumindest auch aus Geschichten von anderen, dass das erstmal viel Überwindung kostet, wenn man vorher noch nie gelaufen ist und dann auf einmal die Augen von allen auf sich spürt.
Ja, und das ist gefühlt, ist das ja immer so, da sind alle Augen auf einmal.
Ja, was eigentlich Quatsch ist, weil die meisten Leute sich wirklich nicht für LäuferInnen oder JoggerInnen interessieren. Nee. Ja, okay, Christine, vielen lieben Dank. Es war mir mal wieder eine Freude, mit dir über dieses super spannende Thema zu sprechen. Super, dass wir da endlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Ja, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier nochmal mit mir zu sprechen.
Ich danke dir und ich hoffe, dass es allen viel Erkenntnis bringt.
Ja, also mir zumindest hat es nochmal die Augen geöffnet. Deswegen bin ich mir sicher, unsere HörerInnen konnten sich da auch die ein oder andere Sache mitnehmen. Wenn die jetzt irgendwie noch Fragen haben oder bestimmte Infoquellen oder so suchen, hast du da vielleicht noch Anlaufstellen?
Also was sicherlich immer ganz gut ist, ist einfach die in der Zeitschrift für Sportmedizin sind diese Themen auch immer ganz gut verankert. Zur Not kann man sich auch immer noch an uns alle wenden und einfach mal nachfragen und einfach anmelden. Freuen wir uns immer. Ja. Meistens bin ich sehr schnell im Beantworten.
Ja, ich werde auf jeden Fall die Links zu dir auch einfach in die Shownotes packen. Die findet ihr mal wieder unten in der Folge dann verlinkt. Und ja, damit sind wir raus. Liebe HörerInnen da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es wäre mega, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, um uns ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen, weil so wissen wir, dass es euch gefällt, was wir hier machen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen unter achilles.running. Da posten wir auch täglich Content. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Bis dahin bleibt gesund und wie immer, keep on running.